Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du mit dabei bist. In der heutigen Folge schauen wir tief in den Verantwortungsbereich der Teams, des Teams rein. Was kannst du als Agile Coach, als Führungskraft, als Teammitglied tun, um dein Team zu unterstützen, in die High Performance zu kommen? Welche Stellschrauben gibt es da? Welche Modelle gibt es? Und wie kannst du vielleicht auch mal analysieren, wo dein Team gerade steht? Wir wünschen dir unglaublich viel Spaß mit dieser Folge, viel Inspiration und wir freuen uns, von dir zu hören, wenn du diese Folge gehört hast.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Und in der letzten Folge ging es ja schon einmal um Teamentwicklung, ein sehr, sehr wichtiges Thema im agilen Umfeld, weil da arbeitet man ja ständig auf einer Teamebene zusammen. Und da haben wir schon mal uns zwei Modelle angeguckt. Da ging es nämlich um das Tuckman-Modell und es ging auch um das Hackman-Modell. Aber wir haben auch gesagt, was ist eigentlich ein wirkliches Team? Da wollten wir nochmal tiefer reingucken und dazu haben wir noch ein drittes Modell mitgebracht. Wenn du also die bisherige Folge dazu nicht gehört hast, kannst du die gerne jetzt noch davor hören. Aber wir machen das ja auch so, dass du entsprechend dieses dritte Modell auch unabhängig von den anderen verstehen kannst.
Sagen, du kannst direkt mit einsteigen. Es ist absolut nicht wichtig, die vorherige Folge gehört zu haben.
Aber spannend.
Aber vielleicht für die, die es nicht gehört haben, einfach nochmal so diesen Kontext zu geben, warum Teamentwicklungsmodelle. Wir finden diese Modelle einfach unglaublich gute und sehr wirkungsvolle Werkzeuge, um sich selber zu reflektieren. Jetzt das Hackman-Modell, das wir in der letzten Folge vorgestellt haben, finde ich ein cooles Werkzeug, auch um es mit dem Team zu machen, aber ein bisschen weniger. Das ist eher ein Werkzeug, das mache ich mit Management, mit der Organisation, um zu reflektieren, was müssen wir denn für Stellschrauben drehen, wo dürfen wir uns als Organisation entwickeln, damit es unseren Teams besser geht. Oder das nehme ich für mich auch als Leitsatz, wenn ich ein Team entwickle in Richtung High Performance, an was darf ich noch weiter drehen, wo sind die Stellschrauben. Das ist eher ein Modell, das nutze ich auf der Metaperspektive. Heute wollen wir aber tief eintauchen in die Verantwortlichkeit des Teams. Was kann ein Team tun, um high performant zu werden? Und da hat sich die psychologische Forschung natürlich auch Gedanken gemacht. Und es ist ein Modell, das ist schon ein paar Jährchen alt, nämlich von 1993 von Katzenbach und Smith.
Im gleichen Jahr wurde Scrum zum ersten Mal public benutzt quasi. Also es ist genauso alt wie Scrum.
Geil, oder? Ein Oldie but Goldie. Auf jeden Fall, die haben sich wirklich Gedanken gemacht. Erstens haben sie auch so ein fünfschrittiges Modell, in welche Phasen Teams denn so sind, in ihrer Verantwortung wirklich ein Team zu sein. Und diese Phasen sind anders als die Teamuhrphasen oder die Tuckman-Phasen, das ist das eine. Aber sie beleuchten Teams von drei unterschiedlichen Blickwinkeln, an welchen Stellschrauben das Team selber drehen kann, um besser in die Performance zu kommen. Und ich finde das Modell super, super hilfreich, um mal eine Retrospektive zu machen oder auch um in Einzelgesprächen mal drauf einzugehen, okay, wo dürften wir drehen? Was ist deine persönliche individuelle Verantwortung und wo dürfen wir als Team noch mehr Verantwortung übernehmen? Und zwar sagen sie, die meisten Teams nennen sich zwar Team, aber eigentlich ist es eine Arbeitsgruppe. Das sind Individuen, die irgendwie
nebeneinander sitzen im Büro.
Genau.
Oder im digitalen Teams-Call nebeneinander sitzen.
Und ich muss sagen, ich erlebe das und beobachte das sehr, sehr oft. Da fehlt sowohl die soziale Identität in den Teams, wie auch die faktische Identität, wie auch die Zuschreibung an ein gemeinsames höheres Ziel. Die haben zwar so eine vage Vorstellung, welches Ziel sie hinarbeiten, aber jeder macht Dinge alleine. Man zieht sich gemeinsam nicht in die Verantwortung, man lernt nicht gemeinsam, man braucht sich auch nicht so richtig, um die täglichen Arbeiten zu erledigen. Das ist halt einfach kein Team, das ist eine Arbeitsgruppe. Und wenn dein Kontext das zulässt, ist das auch legitim. Wenn ihr performant seid da drin, dann ist das auch legitim und dann musst du vielleicht auch gar nicht so viel Teamentwicklung dahinter machen, weil du merkst es dann, dann fühlen sich sowas wie Dailies total Banane an. Weil wenn Kai was sagt, interessiert es mich nicht die Bohne. Wenn ich was sage, interessiert es alle anderen nicht. Ja, wieso sollte ich denn dann ein Daily machen? Um irgendwie informiert zu sein? Das ist irgendwie, das fühlt sich nicht, also wenn viele der Termine, die ihr habt, wenn ihr da nie so ein Gemeinsames findet, dann seid ihr vielleicht eine Arbeitsgruppe. Und dann dürft ihr euch die Frage stellen, wollen wir wirklich ein Team werden? Ein Team, das einander braucht, ein Team, das einander in Verantwortung nimmt, ein Team, das gemeinsam auf ein Ziel einarbeitet, weil dann bräuchte es natürlich auch wieder eine ganz andere Zieldefinition etc. Kommen wir nochmal drauf zurück gleich. Oder sind wir als Arbeitsgruppe genauso effizient, wie wir sind und dann brauchen wir vielleicht ein anderes Framework. Zum Beispiel eher Kanban als Scrum, wenn wir es dann trotzdem agil machen wollen.
Die handeln dann erstmal wie so ein Pseudoteam. Also grundlegend haben die schon verstanden, wir sind jetzt ein Team, okay, aber wenn man da in der Tat reinguckt, dann ist das so, dass die doch individuell jeder für sich arbeiten und gar nicht die Synergien heben, die dann da wären. Und ja, ist schon mal ein Fortschritt. Dann geht's weiter zum dritten Schritt. Da entsteht dann potenziell erstmal ein Team, nämlich Teammitglieder, die auch wirklich anfangen, als Team zusammenzuarbeiten. Also dann die Arbeitsergebnisse zum Beispiel gegenseitig zu zeigen, da Feedback zu einzuholen, das einzuarbeiten, vielleicht direkt ein Brainstorming miteinander zu machen, statt erstmal alleine zu starten und Dinge in den Teamverantwortungsbereich reinzuholen. Und
vielleicht, also damit du so ein Bild hast, was ist so ein Pseudoteam und was ist so ein Team, also ein Team, das so Teampotenziale hat. Ein Pseudoteam ist ein Team, das kann auch Scrum machen. Und im Planning definieren sie, wer welche Aufgabe übernehmen wird. Erlebe ich ganz, ganz oft. Wir sind im Planning, vielleicht haben wir unser Sprintziel aufgeschrieben, dann ziehen wir unsere Tickets, was auch immer ihr habt, in den Sprint rein. Und dann definieren wir ganz genau durch, wer was machen wird. Das ist ein Pseudoteam. Weil dann aber, also dann definiere ich mich zwar als Team und ich habe vielleicht auch den sozialen Container von Team drumherum, aber
ich grenze mich ab, um nicht in die Interaktion zu gehen.
Genau, und wir haben aktiv Prozesse entwickelt als Team, um eben nicht in Interaktion zu gehen, um in individueller Verantwortung zu bleiben und wie mein Co-Speaker Joseph Perrin immer wieder sagt, Verantwortung kann ich nicht geben, sondern ich kann nur Schuld zuweisen. Das heißt, es ist super spannend und praktisch, wenn ich das mache, weil dann habe ich ja auch immer einen Schuldigen am Ende. Kann auch manchmal ich sein, der jetzt seinen Scheiß nicht hingekriegt hat. So, und wenn wir das satt geworden sind als Team, dann gehen wir meistens einen Schritt weiter, wo wir erkennen, hey, vielleicht wenn wir gewisse dieser Regeln aufweichen, mehr in Zusammenarbeit kommen, dann heißt es zwar, dass wir auf der individuellen Ebene, auf der kommunikativen Ebene, auf der Konfliktlösungsebene ganz viel lernen dürfen und müssen, weil Zusammenarbeit ist nicht happy-clappy und nicht einfach, aber vielleicht kommen wir dann gemeinsam weiter in unser Ziel und dann werden wir eben so ein Team, das Potenziale zeigt, wo Teams erste Zusammenarbeiten zeigen, wo ich eben genau meinen Lösungsentwurf erstmal gemeinsam arbeite und dann vielleicht individuell aufmache, wo ich anfange Peer-Reviews zu haben etc. Das sind so die ersten Anfänge in dieser dritten Stufe von Teams.
Und was ich letztens zum Beispiel bemerkt hatte, in der Sprintplanung, die ich moderiert habe, da war eine der Regeln, dass man die Themen entsprechend sich immer mit mindestens zwei Leuten jetzt mal vornimmt, um da die Detailplanung zu machen. Und nachdem das Team das zum ersten Mal gemacht hatte, meinte sie, das war jetzt richtig gut, da einfach die Kollaboration direkt von Anfang an zu haben. Dann sind auch mehr Leute im Film, um was es geht. Das heißt, die Chance steigt auch, dass das im Sprint dann gemeinsam abgearbeitet wird. Und da kann man eben ganz konkret unterstützen, indem man das mal einfordert, dass in der Sprintplanung man miteinander arbeitet, statt wie sonst auch sich jeder ein Thema schnappt und sich dann verkrümelt. Und dann beginnt eben diese Teamarbeit.
Und meistens wird dieses Nicht-Zusammenarbeiten gemacht unter dem Deckmantel der Produktivität. Und ich kann das verstehen. Wir haben immer noch ein unglaublich industrialisiertes Bild von Arbeit in unseren Köpfen. In unseren Köpfen ist es unglaublich viel produktiver, wenn wir 5 Themen haben, dass 5 Leute an individuellen Themen arbeiten. Dabei missachten wir aber, dass im komplexen Raum wir nicht wissen, was wir nicht wissen und unglaublich viel lernen müssen und unglaublich viel Emergenz stattfinden muss und darf. Und da ist einfach kommunikativ, also eine kommunikative Exzellenz zu entwickeln, eine Teamarbeitsexzellenz zu entwickeln, eine kollektive Intelligenz zu nutzen, extrem wichtig. Also im komplizierten Raum bin ich bei euch. Dann bitte verteilt eure Themen, arbeitet sie individuell ab, seid eine Arbeitsgruppe, das macht Sinn. Nutzt gerne Kanban dazu, das macht Sinn. Aber wenn ich im komplexen Raum bin, dann macht das eben keinen Sinn mehr. Dann darf ich zusammenarbeiten, dann muss ich auch zusammenarbeiten. Und dann ist das andere, fühlt sich zwar produktiver an, aber wenn ich die Zahlen, Daten, Fakten und das Outcome angucke, ist es das oft nicht. Ich habe dann nur Leute, die busy sind, aber nicht Leute, die effizient gemeinsam ein Produkt machen. Und dieser Unterschied, der darf erstmal sacken. Und in vielen, vielen Teams, die wir anfangen zu coachen, die fangen genau da an. Der 4. Schritt.
Ein Real Team. So, jetzt geht es darum, dass man gemeinsam ein Ziel erreicht, was eben ein geteiltes Ziel ist. Und wenn man da zum Beispiel ein gutes Sprintziel mal erwischt, dann bezieht das alle Leute in dem Team ein oder fast alle Leute. Manche halten vielleicht auch den Rücken frei für die anderen, indem sie andere Dinge übernehmen, aber dann kann etwas gemeinsam geliefert werden. Das merkt man zum Beispiel an so Momenten, wie wenn jetzt ein Softwareentwicklungsteam mal nimmst, dann zum Beispiel, dass die Programmierer auch mal anfangen, was zu testen, weil ganz viel Testarbeit da ist und die Person, die sonst testet, einfach überlastet ist oder vielleicht gerade nicht so verfügbar ist, weil ein Urlaub oder Halbzeit oder was auch immer, dass da eine Verschiebung passiert, weil das Ziel wichtig ist. Und das heißt auch, dass jeder Einzelne in diesem Team vielleicht nicht in seinem Hauptfähigkeitenbereich arbeiten muss oder sogar Wissenstransfer stattfinden muss, um das gemeinsam hinzukriegen. Es braucht dann viel Abstimmung untereinander. Vielleicht gibt es sogar nicht nur ein Daily dann an dem Tag, sondern vor Sprintende mal 2 oder 3 Dailies, wo Synchronisierung passiert, damit man eben gemeinsam geliefert bekommt.
Und wenn du so die Reise des Teams anguckst, kannst du das ganz, ganz oft am Review festmachen. Erste, zweite Stufe wird das Team Reviews haben, die meistens eher noch teamintern sind, weil sie einander vorstellen müssen, was die anderen gemacht haben und die das gar nicht so richtig wissen ansonsten. Bei der 3. Stufe fängt das an, dass vielleicht gewisse Gruppen den anderen Gruppen vorstellen, was sie machen, aber die anderen Gruppen doch noch nicht so ganz wissen, was da gemacht wurde. Bei der 4. Stufe ist es auf einmal egal, wer was vorstellt, und ein teaminternes Review macht auch absolut keinen Sinn mehr, weil die Leute einfach wissen, was passiert ist im letzten Sprint. Und das erwarte ich von einem Team. Also wenn du ein Teammitglied bist und du nicht weißt, was der Hans im letzten Sprint gemacht hat und was das in der Codebasis geändert hat und wie das aussieht und wie das auch am Ende im Produkt aussieht, dann bist du kein richtiges Team. Das ist der Lackmustest. Also wenn du so ein Review anguckst, selbst wenn eure Reviews nicht teamintern sind, sondern ihr schon Kunden dabei habt, aber wenn es Teammitglieder gibt, die am Review zum ersten Mal sehen, wie etwas im Produkt aussieht, dann seid ihr noch kein richtiges Team. Dann arbeitet ihr noch nicht zusammen in eine gemeinsame Richtung. Dann erreicht ihr Ziele noch nicht gemeinsam. Und es ist okay, da zu sein, wo man ist, aber es ist ein Weg, dahin zu kommen, weil man aus der Forschung auch kennt und sieht, dass Produkte besser werden, wenn richtige Teams, kollektive Intelligenz dahinter ist. Wir machen dann manchmal weniger Feature, aber die richtigen Feature. Wir machen dann manchmal, schreiben weniger Code, aber hochqualitativen Code, den man weniger warten muss, etc. Das macht einfach aus so vielen Komponenten Sinn. Der 5. Schritt dann ist, wenn die Teammitglieder sogar hinter dieses gemeinsame Ziel erreichen gehen und sich anfangen zu interessieren für das Wachstum des anderen und die anderen auch anfangen zu schubsen in Wachstumsrichtungen. Ich habe das gerade am Freitag bei unserem Team extrem gefeiert und wir haben ja auch viel Wechsel gehabt, nochmal einen Werkstudent dazu bekommen, nochmal einen Coach dazu bekommen, und das dauert immer so ein bisschen, bis sich das zurechtrückelt, und wir waren am Freitag nur kurz hier. Und da hat ganz viel gemeinsames Nudging hin stattgefunden, gemeinsames in Verantwortung ziehen stattgefunden. Okay, wir haben Montag, Dienstag durchpriorisiert, wer macht jetzt was, und dann sind gewisse Termine nach hinten geschoben, aber da auch genudged so, hey, aber was brauchst denn du, damit du dir zur Verantwortung wirklich gerecht wirst, weil ich habe gemerkt, wenn wir es nicht zu zweit machen, dann passt jetzt manchmal nicht, also was können wir anders machen? Und das ist das, was dann stattfindet, nur dass man auch merkt, okay, das eine Teammitglied kann einer Verantwortung manchmal nicht gerecht werden, aufgrund von individuellen Prädispositionen, was auch immer da dahinter ist, aber dass man in dieses Wachstum des Individuums dann investiert und sagt, okay, was brauchst du denn von uns, von mir, damit du hier wachsen kannst, damit du deiner Verantwortung nachkommen kannst, damit wir gemeinsam besser werden können. Das ist die letzte Stufe von High-Performing-Team, also da, wo wir wirklich einander auch ganz, ganz ehrliches Feedback geben, indem wir zusammenarbeiten. Das sind auch da die Teams, wo Retrospektiven dann manchmal gar nicht mehr so ganz so wichtig sind, weil die kontinuierlich stattfinden. Das sind aber meistens die Teams, die Retrospektiven nicht ausfallen lassen, weil sie wissen, dass sie wichtig sind. Aber dann kann man oft auch wirklich tief an Dingen arbeiten, weil wir kontinuierlich einander Feedback geben, kontinuierlich für das Wachstum der anderen auch mit einstehen.
So, wenn man jetzt bei Katzenbach und Smith ein bisschen unter die Haube guckt, also mal die Team-Motorhaube aufmacht und sich fragt, an welcher Stellschraube kann ich denn hier was machen? Dann gibt es da drei Stück, die man nutzen kann, drei Gebiete, wie man einem Team helfen kann, entsprechend auf diesen Phasen höher zu klettern, über die wir gerade gesprochen haben. Das sind entweder sind es die Skills oder sind die Accountabilities oder es ist das Commitment. So, fangen wir mal mit den Skills an. Was kann ich für Skills
ganz schnell
machen?
So als Ordnungsrahmen, ne, diese drei Stellschrauben sind immer noch unterteilt in immer wieder dann auch drei Variablen. Wir gehen da jetzt mal kurz durch und sagen dir auch an einer oder anderen Stelle, was ist der Effekt davon oder welche Handwerkszeuge nutzen wir da? Wir beginnen jetzt mit den Skills, das heißt mit den Fähigkeiten. Da gibt's auch wieder drei Fähigkeiten, die hocheffiziente Teams lernen müssen.
Und zwar erstmal Problemlösung. Gibt ja verschiedene Arten von Problemen auf der Welt. Und zum Beispiel im komplexen Raum braucht man bestimmte Lösungsstrategien, wie man dann da rangehen kann. Also, ne, wenn Teams ein Zusammenschluss sind von Menschen, die sich ein Problem teilen, dann müssen sie wohl auch Problemlösungsfähigkeiten entwickeln und besitzen.
Und das ist eine Fähigkeit, die kann ich wirklich erlernen. Also, wie können wir gemeinsam Problemlösungsfähigkeiten entwickeln? Was brauchen wir, ne? Also, was brauchen wir für Sketching-Fähigkeiten, damit wir Probleme, also wie wir komplexe Probleme überhaupt irgendwie mal verdaubar machen? Welche Diagramme muss ich da malen? Welche Fragen muss ich stellen? Der Discovery-Prozess in einem Produkt, wie muss der Discovery-Prozess in unserem Produkt stattfinden, damit ich überhaupt irgendwie ans richtige Problem reinkomme, etc. Also da sind ganz viele Dinge drin, die ich als Team lernen darf, damit wir Problemlösefähigkeiten bekommen und damit wir gemeinsam auch einen Anspruch bekommen, wie lösen wir denn Probleme gemeinsam? Wie gehen wir Probleme an? Wie machen wir komplexe Probleme verdaubar?
So, und dann, wenn ich das Problem genug begriffen habe und eine Lösungsstrategie habe, muss ich die auch noch umsetzen können. Da sind wir beim zweiten Aspekt von Skills, nämlich Technical oder Functional Skills, die man entsprechend besitzen darf oder auch ausbauen muss, um entsprechend eine Lösung dann kreieren zu können.
Skills, die wir sehen, die in der agilen Community ganz, ganz oft nicht vorhanden sind, sind testgetriebene Entwicklung, sind Testfähigkeiten an und für sich, ist die ganze Komponente von Clean Code. Da sind wir jetzt auch die falschen Coaches. Das können wir meistens, können wir das nur offenbaren und dann holen wir andere Leute, befreundete Leute rein, wenn wir da Fähigkeiten entwickeln müssen. Aber
ich muss kurz die Tastatur entstauben. Moment.
Okay, genau. Jetzt,
ich bin auch wieder am Start.
Genau, Kai könnte das noch, aber müsste da auch wieder mit rein. Aber das sind Fähigkeiten, die muss ich als agiles Team einfach lernen. Also diese ganzen technischen Fähigkeiten. Und natürlich auch nur in dem Framework, wo ich operiere etc. Da muss ich einfach ganz viele Skills haben. Und die dritte Fähigkeit, die ich lernen darf, sind diese interpersonellen Fähigkeiten, die ich auch schulen darf, die ich begleiten darf als Agile Coach oder als Führungskraft. Wie geben wir einander Feedback? Wie wollen wir Feedback geben? Können Leute Feedback geben? Da sind ganz, ganz viele Hindernisse, Glaubenssätze im Weg oft, die uns hindern, das zu tun? Also Feedback-Fähigkeiten, kommunikative Fähigkeiten. Wie kann ich Software für Nicht-Software-Wähler erklären? Wie kann ich mit der Rest der Organisation in Kommunikation treten, sodass die mich verstehen? Wie kann ich Probleme so benennen, damit wir gemeinsam Lösungen finden? Aber auch Facilitation-Fähigkeiten etc. kommen da rein. Also diese ganzen Blumenstrauß von interpersonellen Fähigkeiten darf erlernt werden, damit das Team in eine High Performance geht. Der zweite Faktor ist die Accountability. Und da gibt es auch wieder drei Unterpunkte. Und die ersten zwei sind die gemeinsame Accountability, also Mutual Accountability Modell, und die Individual Accountability, die individuelle Accountability. Und da darf es eine gute Balance geben. Das kennen wir auch aus vielen, vielen Kontexten. Wenn es da keine Balance gibt, dann kann das Team auch gar nicht zu einem High-Performance-Team werden. Das heißt, wir müssen als Team wirklich gemeinsam das Gefühl haben, wir sind verantwortlich für dieses Produkt. Gemeinsam. Nicht der Product Owner ist verantwortlich für das Produkt oder das Management ist verantwortlich, sondern wir sind verantwortlich für das Produkt, für die Arbeit, die wir leisten, für das Outcome, das wir generieren. Wir wollen, dass das einen Impact hat. Wir wollen, dass das etwas bringt. Wir wollen hier was leisten, was wirklich einen Erfolg hat, und wir stehen für diesen Erfolg ein. Und wenn dem nicht so ist, dann sind wir auch gemeinsam die Loser. Nicht der Product Owner, nicht der Programmmanager, nicht irgendjemand anders, sondern wir gemeinsam. Und aber auch jede einzelne Person da drin hat eine Accountability und sieht sich als wichtig und relevant an, um dieses Ziel zu erreichen. Und das darf gut in Balance stehen. Wir erleben viele Teams mit einem High Performer drin, mit zwei High Performer drin. Und was dann oft geschieht, ist, dass diese High Performer den Anschein haben, dass sie so viel eigenes Wissen haben, so viel eigenes Wissen geparkt haben, dass die unabdingbar sind für das ganze Produkt. Aber was dann auch geschieht, ist, dass der Rest des Teams das Gefühl haben, ah ja gut, der Hans ist halt da und der Hans macht das so, oder der Peter oder die Monika oder die Ingrid, wer auch immer das ist, mich braucht's dann nicht so wirklich. Ich bin nur die austauschbare Schraube. Und das wiederum führt dazu, dass die Individuen nicht in die Verantwortung kommen, wir dieses gemeinsame Verantwortungsgefühl nicht haben, was wiederum dazu führt, dass wir oft die kollektive Intelligenz gar nicht nutzen können, die wir eigentlich hätten. Also Teammitglieder, die sich zurückziehen, Teammitglieder, die sehr still sind, Teammitglieder, die sich nicht einbringen, Teammitglieder, die das Gefühl haben, sie sind da gar nicht so richtig von Nutzen. Und deswegen muss da eine gute Balance sein. Und aus der Forschung kennen wir das. Teams mit einem High-Performer werden nie High-Performance-Teams. Und vielleicht kennt ihr diesen Graphen, ich mag den ganz gerne, von Simon Sinek. Der hat mal geguckt in the Navy, wer wird promoted und wer wird nicht unbedingt promoted. Und da die zwei Achsen sind, zum einen High-Performance und zum anderen Teamfähigkeit. Und die Navy würde nie einen High-Performer mit niedriger Teamfähigkeit promoten. Die promoten lieber Leute, die von der Performance niedriger sind, aber höher in der Teamfähigkeit, und nehmen die im Team rein, weil wir einfach wissen, dass die kollektive Intelligenz die individuelle Intelligenz immer schlägt. Und wenn ich High Performer habe mit wenig Teamfähigkeit, dann werden die mir jedes Team zerlegen. Und dann kann ich natürlich auf zwei Achsen arbeiten. Ich kann dem High-Performer-Teamfähigkeit beibringen. Das ist ein sehr, sehr langer, sehr steiniger Weg mit sehr viel Unterstützung, sehr viel individuelle Unterstützung des Scrum Masters. Wenn ich möchte, kann ich diesen Weg gehen, ohne Garantie auf Erfolg, weil das ist ganz viel Persönlichkeitsentwicklung in diesem High-Performer, die er auch machen will, können will. Und wir können Wachstum niemandem aufzwingen. Das heißt, da muss auch der Wille da sein, zu lernen, zurückzustehen. Ich bin diesen Weg schon gegangen mit dem einen oder anderen Individuum, auch schon erfolgreich gegangen, und das Team konnte zu einem richtig guten, performanten Team werden. Es hat aber auch schon stattgefunden, dass wir in gemeinsamen Gesprächen mit diesen High-Performern herausgefunden haben, dass sie eben wirklich individuelle Performer sind, und dann ist es oft besser, die aus dem Team rauszunehmen, weil die Teamleistung ohne diese Person extrem viel besser ist als mit dieser Person. Und oft macht das ganz viel Angst, weil es sich anfühlt, als würde man den Hauptwissensträger verlieren. Und meine Erfahrung ist, nach 2 Wochen, nach 3 Wochen merkt man, dem ist ja gar nicht so. Die anderen wissen ja ganz schön viel. Die haben nur nie was gesagt.
Ja, man kann das sehr schön verbildlicht sehen. Wenn man Ted Lasso anguckt, das ist eine Serie von jemandem, der als Fußballcoach eingespannt wird und so ein bisschen eine Mischung aus was Komödiantischen, aber auch was sehr Coach-bezogenen, also vielleicht eh mal so ein Anguck-Tipp für Leute, die im agilen Bereich und mit Coaching vielleicht zu tun haben. Da gibt's nämlich Jamie Tartt und das ist vielleicht ein bisschen arroganter, egoistisches Jungtalent, der da ja ganz gerne mal den Ball selber aufs Tor schießt, statt ihn abzugeben, was natürlich der Teamarbeit da ein bisschen zugegenläuft und da eine sehr interessante Entwicklung in der ersten Staffel, wie entsprechend da dieser mit einer hohen Individualperformance entsprechend umgegangen wird und was das für Effekt hat auf das Team. Also vieles, über das Jasmin eben gesprochen hat, kann man da auch sehr, sehr schön Hollywood-artig verpackt nochmal nachvollziehen, um diese Balance zu spüren zwischen Individual Accountability und Mutual Accountability. Und dann haben wir noch einen dritten Faktor, der uns in Accountability hilft, nämlich, dass es einfach am besten wenig Leute sind und naja, ein Scrum-Team ist ja auch eher schön klein oder ne, das Zwei-Pizza-Team mit diesen großen amerikanischen Pizzen, muss man sich vorstellen, wie es schon mal so heißt, dass man damit satt kriegt, wenn man eine Runde Pizza spendiert, also lieber weniger Menschen, das hilft, Accountability zu behalten und gegenseitig einzufordern.
Und damit sind amerikanische Pizzen gemeint. Also ein Zwei-Pizza-Team, 2 amerikanische Pizzaschachteln und dann sollten alle satt werden. Dann haben wir ein gutes Team. Die dritte Komponente ist Commitment. Und auch wieder hier 3 Unterpunkte zum Commitment. Auch in der letzten Folge haben wir schon zum ersten Unterpunkt ganz, ganz viel gesprochen. Wir brauchen ein gemeinsames Ziel, das zur gemeinsamen Mitarbeit motiviert. Und ich betone das und wiederhole das so, so oft, weil ich einfach merke, dass viele Teams daran kranken. Also es ist wichtig zu wissen, was wir tun wollen, warum wir das tun wollen, was für einen Impact wir erreichen wollen. Also da ist einfach ganz viel Musik drin und das ist auch, deswegen haben wir einen Product Owner. Das ist eure Hauptaufgabe. Stimmt das mit euren Stakeholder ab. Guckt in der Discovery, dass ihr da wirklich motivierende Ziele rausfindet. Und wir wollen das tun, damit wir als Firma mehr Kohle machen, ist halt irgendwie nicht sehr motiviert. Was genau ändert ihr in der Firma? Was bedeutet das für die Firma? Wozu machen wir das? Leute brauchen Purpose. Manche mehr, manche weniger, aber wenn wir motivierende Ziele haben mit Purpose dahinter, dann kann das Team auch gut loslaufen.
Genau, und wenn dieser Sinn da ist, und das kann auch manchmal nur eine Geschichte sein von irgendjemandem Unternehmen, die glaubhaft und wichtig ist, manchmal ist auch nur die Verknüpfung zu den Menschen, die den Sinn empfinden, wichtig an dieses Team, damit andere mitschwingen können, dann braucht es noch spezifische Ziele. Da haben wir ja zum Beispiel im Scrum-Rahmenwerk Produktziele, Sprintziele, die helfen dann auch nochmal dabei, das Commitment zu stärken, an dem man sich reiben kann und auch die den Fokus lenken. Also spezifische Ziele, der zweite Aspekt bei Commitment.
Ob man da auch OKRs nochmal draus dreht oder was auch immer, kann man nutzen, was man nutzen möchte. Spezifische Ziele, messbare Ziele, die dieses große, der große Berg runterbricht in kleine Tageswanderetappen, damit wir wissen, was sind die spezifischen Ziele, die darauf einzahlen, dass wir denken, da anzukommen, wo wir ankommen wollen. Und dann brauchen wir auch noch einen gemeinsamen Ansatz, wie wir das angehen wollen. Und das ist besonders wichtig, gerade im agilen Rahmen. Also es ist nicht der Ansatz des Senior Software-Architekten, der gesagt hat, so gehen wir das an und da gehen wir hin, sondern vielleicht ist es der Vorschlag des Senior Software-Architekten, worauf wir uns alle gemeinsam geeinigt haben, dass dieser Vorschlag gut ist. Das heißt, wir brauchen einen gemeinsamen Ansatz, den wir gemeinsam bestimmt haben, dass es der ist, wie wir die Lösung vorgehen wollen. Und da kommen wir wieder zurück auf Problemlösefähigkeiten im Team, die wir entwickeln dürfen, interpersonelle Fähigkeiten im Team, eine kommunikative Fähigkeit im Team. Wir müssen uns gemeinsam auf einen Ansatz einigen, wie wir das Problem lösen wollen und diesen Ansatz auch immer wieder kontinuierlich reflektieren, weil natürlich kann es auch sein, dass wir uns da missentschieden haben. So, da einmal der Rundumschlag vom Katzenbach und Smith Modell, ein unglaublich gutes Modell, um das Team in die Verantwortung zu führen, in die Selbstverantwortung zu führen. Ein Modell, das jetzt die ganze Umgebung auch einfach mal außen vor lässt. Und ich finde dieses Modell unglaublich gut, um im Team intern zu wirken, zu gucken, was können wir denn tun, weil es geht darum, dass wir als Organisation in die Verantwortung kommen, aber auch, dass das Team in die Verantwortung kommt und das darf eine gute Balance haben. Natürlich haben wir Hindernisse im Außen in der Organisation, aber wir haben oft auch ganz viele Baustellen im Team drin, die wir bearbeiten dürfen als Team, um in die High Performance zu kommen. Für dich nochmal zusammengefasst, die 5 Stufen der Teamentwicklung ist von einer Arbeitsgruppe bis zu einem High Performing Team, eine Arbeitsgruppe, wo Leute als Individuen zusammenarbeiten, zu einem sozialen Container, den ich habe, als Pseudoteam, aber immer noch sehr individuell, zu einem Team, das anfängt zusammenzuarbeiten, zu einem Team, das wirklich gemeinsam Ziele erreicht, zu einem Team, das sich gemeinsam in die Verantwortung zieht und die 3 Variablen, an denen ich schrauben kann, an denen ich besser werden kann als Team, ist sowohl die Fähigkeitenvariable auf der Skill-Seite, die Accountability-Variable auf der Accountability-Seite und die Commitment-Variable. Und auch die dürfen wieder in Balance sein. Da darf ich an allen Variablen immer wieder gucken, wo ist die nächste Stellschraube, die ich drehen darf als Agile Coach, die wir gemeinsam drehen dürfen, damit wir gemeinsam ein High-Performance-Team werden.
So, also Teamentwicklung, ein lebendiger Prozess, der immer wieder Aufmerksamkeit braucht und Führungsunterstützung. Menschen, die in solchen hochperformanten Teams gearbeitet haben, genießen das oft sehr und erzählen noch jahrelang davon, dass ihnen das sehr gut getan hat, dass dieses gegenseitige Wachstumsinteresse einfach sehr, sehr schön war und dass man auch tolle Ergebnisse erreicht hat. Insofern wünschen wir dir, dass du viele von diesen Teams in deiner eigenen Organisationslandschaft aufbauen kannst, begleiten kannst, haben kannst, damit oder du auch selber da drin sein kannst, damit du auch selber diese Früchte mitnehmen kannst. Und wir danken dir für das Zuhören in Bezug auf Teamentwicklung. Wenn du da tiefer reingehen willst in diese Modelle und die Anwendung dieser Modelle mit uns, dann kannst du auch sehr gerne in die nächste Kohorte unserer Agile Coach Ausbildung kommen. Unser Lernweg, gut beschrieben auf unserer Webseite. Wir packen hier nochmal einen Link in die Shownotes rein.